Und einmal war es so schlimm, Ende des 1866, dass er sich vorher verpflichtet hatte, für 3000 Rubel bis zum 1. November 1866 einen Roman zu verfassen. Und wenn er den nicht rechtzeitig verfassen würde, würde also für Jahre die Verkaufsrechte seiner Bücher an einen außerordentlich zwielichtigen Verleger geraten. Und nun war er gerade dabei, den Roman Schuld und Sühne zu schreiben und kam immer mehr in Zeitdruck. Der 1. November rückte immer näher. Und da haben ihm Freunde gesagt, ob er es nicht so macht, dass er jemanden kommen lässt vom Stenografiekurs, dass er jemand, der stenografiert. Und dann hat man also den berühmtesten Stenografielehrer St. Petersburg gefragt, ob er jemanden hätte, der das machen könnte. Es war also wirklich der Zeitdruck, es waren nur noch wenige Wochen. Und dann die wohl beste Schülerin, Anna Grigorjewna Snitkina, die hat dann, war bereit, der Lehrer hat sie gefragt, ob sie bereit wäre, zu Dostojewski zu gehen. Sie war ein großer Fan von Dostojewski. Sie hat also eine seiner Romane gelesen und wurde sogar nach einer Romanfigur benannt als Spitzname in der Schule. Ihr Vater war ein ganz großer Fan des Romans Schuld und Sühne. Er war allerdings wenige Monate davor verstorben. Und so geht sie also im Oktober 1866, ganz wenige Wochen vor Beginn der Abgabe, zu Dostojewski. Und sie schreibt später über diese Begegnung mit Dostojewski, dass beim ersten Mal Dostojewski zu ihr gesagt hätte, er sei ja sehr froh, dass eine Frau käme und kein Mann. Guckt sie ein bisschen überrascht und sagt, ja, wenn ein Mann da wäre, der wäre sicher jetzt betrunken. Also das fand er schon mal positiv, wohl war ja ein Lob, dass er jetzt davon ausging, da kommt jemand ganz nüchtern. Sie haben das hinbekommen unmittelbar vor dem 1. November. Der Verleger war am 1. November abgereist, er konnte das nicht in die Hand nehmen, das Manuskript wollte er ja auch nicht, und hat Dostojewski das bei der Polizei hinterlegt, dass alles rechtzeitig da war und fertig war. Danach haben sie noch weiter zusammengearbeitet und dann kommt es zu einer Begegnung, die Anna Grigorjewna Snitkina, die etwa 25 Jahre jünger war als Dostojewski, in ihren Lebenserinnerungen beschreibt. Und da hören wir uns jetzt mal etwas von dieser Begegnung an.
Es war ein heller Wintertag. Ich ging zu Fuß zu Dostojewski und verspätete mich deshalb um eine halbe Stunde. Ich merkte sofort, dass mich Fjodor Michailowitsch bereits seit langem erwartet hatte. Kaum hatte er meine Stimme gehört, als er auch schon im Vorzimmer erschien. »Endlich sind Sie gekommen«, sagte er voll Freude und half mir Schal und Mantel ablegen. Wir traten zusammen ins Arbeitszimmer. Diesmal war es dort sehr hell. »Wie ich mich freue, dass Sie gekommen sind«, sagte er. »Ich fürchtete schon, Sie könnten Ihr Versprechen vergessen haben.« »Warum denn? Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es immer.« »Verzeihen Sie, ich weiß, dass Sie Ihrem Wort immer treu sind. Ich freue mich so, dass ich Sie wiedersehe.« »Und ich freue mich auch, Sie zu sehen, Fjodor Michailowitsch, dazu noch in so froher Stimmung. Haben Sie etwas Freudiges erlebt?« »Ja, etwas sehr Schönes. Heute Nacht hatte ich einen wundervollen Traum.« »Nur das?« Und ich lachte. »Bitte lachen Sie nicht. Den Träumen lege ich große Bedeutung bei. Meine Träume sind meist prophetisch. Wenn ich meinen seligen Bruder Mischa sehe, aber besonders wenn ich von meinem Vater träume, weiß ich, dass mir ein Unglück droht. Erzählen Sie mir Ihren Traum. Sehen Sie diesen großen Kasten aus Palisanderholz? Er ist ein Geschenk meines sibirischen Freundes Chokan Velikhanov. Und ich liebe ihn sehr. Darin verwahre ich meine Schriften, Briefe und verschiedene Dinge, die mir lieb sind. Mir träumte, ich sitze vor diesem Kasten und ordne meine Papiere. Plötzlich sehe ich darunter etwas glänzen, irgendein helles Sternchen. Ich suche in den Papieren nach. Das Sternchen erscheint bald, bald verschwindet es wieder. Das interessierte mich. Ich lege vorsichtig die Papiere auseinander und fand zwischen ihnen einen winzig kleinen, aber sehr hell funkelnden Brillanten. Nun, und was machen Sie mit ihm? Das Unglück ist eben, dass ich mich daran nicht erinnere. Andere Träume folgten und ich weiß nicht, was mit ihm geschah. Aber es war ein guter Traum. Gewöhnlich deutet man Träume im entgegengesetzten Sinn, bemerkte ich, bereute aber sofort meine Worte. Das Gesicht Fjodor Michailowitschs veränderte sich rasch. Es war, als verdüsterte sich seine Stimmung. »Sie denken also, mir stehe nichts Gutes bevor? Diese Hoffnung sei trügerisch«, rief er traurig aus. Mir tat es sehr leid, dass Dostojewskis frohe Laune dahin war, und ich bemühte mich, ihn wieder heiter zu stimmen. Auf seine Frage, was für Träume ich hätte, antwortete ich in scherzhafter Weise, am häufigsten träume ich von unserer früheren Gymnasialdirektorin, einer großmächtigen Dame mit altmodischen Locken an den Schläfen, die mich immer tüchtig ausschalt. Manchmal träumt mir auch von unserem rothaarigen Kater, der einst vom Gartenzaun auf mich sprang und mich furchtbar erschreckte. Ach, Sie Kind, Sie kleines Kind, wiederholte Fjodor Michailowitsch und sah mich lachend und zärtlich an. Was für Träume Sie haben. War es lustig am Namenstag Ihrer Taufpatin? Fragte er mich. Sehr lustig. Nach Tisch spielten die Erwachsenen Karten und die Jugend versammelte sich am Arbeitszimmer des Hausherrn und unterhielt sich lebhaft den ganzen Abend. Darunter waren zwei sehr nette und lustige Studenten. Wieder huschte ein kaum merklicher Schatten über das Gesicht Fjodor Michailowitschs. Mich wunderte dieser rasche Wechsel seiner Stimmung. Ob ich die Erscheinung der Epilepsie nicht kannte, obwohl kam ich auf den Gedanken, ob diese Gemütsveränderung nicht die Nähe eines Anfalls bedeuten, und mir wurde unheimlich zumut. Es war uns inzwischen schon zur Gewohnheit geworden, dass Fjodor Michailowitsch mir jedes Mal erzählte, was er in den Stunden, da wir nicht zusammen waren, getan hatte und wo er gewesen war. Ich beeilte mich nun, ihn zu fragen, womit er sich in den letzten Tagen beschäftigt habe. Ich erdachte einen neuen Roman, antwortete er. Was Sie sagen, einen interessanten Roman? Mich interessiert er sehr, nur mit dem Ende kann ich nicht ins Reine kommen. Hier spielt die Psychologie eines jungen Mädchens mit. Wenn ich in Moskau wäre, hätte ich meine Nichte Sonitschka darüber befragt. Und nun will ich mich an Sie um Hilfe wenden. Voll Stolz machte ich mich daran, dem großen Dichter zu helfen. Wer ist denn der Held Ihres Romans? Ein Künstler. Kein junger Mensch mehr, kurz in meinem Alter. Erzählen Sie bitte, sagte ich voll Interesse für den neuen Roman. Und als Antwort auf meine Bitte ergoss sich sein innerer Reichtum in einer blendenden Improvisation. Niemals, weder vorher noch später, habe ich Fjodor Michailowitsch so voll unmittelbarer Inspiration erzählen hören wie damals. Je länger er sprach, umso klarer wurde es mir, dass er sein eigenes Leben erzählte und nur die Personen und Umstände veränderte. Alles, was er mir früher vorübergehend flüchtig und in Bruchstücken mitgeteilt hatte, war nun hier vereinigt. Die ausführliche zusammenhängende Erzählung erklärte mir vieles von den Beziehungen zu seiner verstorbenen Frau und zu den Verwandten. In dem Roman kam auch seine raue Kindheit vor, der frühe Verlust des geliebten Vaters, verschiedene verhängnisvolle Umstände, besonders eine schwere Krankheit, die den Künstler 10 Jahre lang vom Leben und der geliebten Kunst getrennt hatte. Hier war auch die Wiederkehr zum Leben, Genesung des Künstlers, dargestellt, und zwar die Begegnung mit einer Frau, die er lieb gewann, die Qualen dieser Liebe, der Tod seiner Frau und ihm nahestehender Menschen, der geliebten Schwester, Armut, Schulden. Der seelische Zustand des Helden, seine Einsamkeit, seine Enttäuschung über ihm nahestehende Menschen, sein Verlangen nach Leben, nach Liebe, sein leidenschaftlicher Wunsch, das Glück wiederzufinden, alles war so lebendig und natürlich geschildert, dass es klar war, wie der Autor offenbar alles selbst erlebt hatte und hier nicht etwa nur ein Produkt seiner künstlerischen Fantasie bot. Fjodor Michailowitsch sparte bei der Beschreibung seines Helden nicht mit düsteren Farben. Nach seinen eigenen Worten war er ein frühzeitig gealterter, unheilbar kranker Mensch, die Hand gelähmt, düsteren Gemüts, misstrauisch, sanften Herzens zwar, aber unfähig, seine Gefühle auszudrücken. Ein begabter Künstler vielleicht, jedoch ein Pechvogel, dem es zu seiner steten Qual auch nicht ein einziges Mal im Leben geglückt war, seine Ideen in der Form zu verwirklichen, wie er sie erträumt hatte. Ich konnte mich, als mir die Ähnlichkeit Fjodor Michailowitschs mit dem Helden offenbar geworden war, nicht zurückhalten und ihn zu unterbrechen. Warum schildern Sie Ihren Helden so düster, Fjodor Michailowitsch? Ich sehe, dass er Ihnen sympathisch ist. Im Gegenteil, sehr sympathisch. Er hat ein wundervolles Herz. Bedenken Sie nur, wie viel Unglück ihn betroffen und mit welcher Demut er es ertragen hat. Ein anderer, der so viel Böses erfahren hätte, wäre sicher hart und roh geworden. Ihr Held jedoch liebt die Menschen noch immer und kommt ihnen zu Hilfe. Nein, sie sind ihm gegenüber gar zu ungerecht. Ja, ich bin Ihrer Meinung. Er hat wirklich ein gutes, liebevolles Herz. Und wie ich mich freue, dass Sie ihn verstanden haben. Und nun sehen Sie, setzte Fjodor Michailowitsch seine Erzählung fort, in diesem entscheidenden Augenblick seines Lebens begegnet der Künstler einem jungen Mädchen ihres Alters oder vielleicht um 1 bis 2 Jahre älter als sie. Nennen wir sie Anja, um nicht immer die Heldin sagen zu müssen. Anja ist ein hübscher Name. Diese seine Worte bestärkten mich in meiner Vermutung, dass er unter der Heldin Anja Wassiljewna Krokin-Krukowski, seine frühere Braut, meinte. In dem Augenblick hatte ich ganz vergessen, dass auch ich Anja heiße. So wenig vermutete ich, dass ich die Erzählung auf mich beziehe. Das Problem des neuen Romans, dachte ich, konnte unter dem Eindruck des ihm von Anna Wassiljewna unlängst aus dem Auslande zugekommenen Briefs entstanden sein, von dem ihm Fjodor Michailowitsch einige Tage vorher erzählt hatte. Schmerzhaft krampfte sich bei diesem Gedanken mein Herz zusammen. Das Bild der Heldin war in anderen Farben gemalt als das des Künstlers. Anja war nach den Worten des Autors bescheiden, klug, gütig, lebensfroh und besaß großen Takt in ihrem Verhalten den Menschen gegenüber. Damals legte ich der Frauenschönheit große Bedeutung bei und konnte mich nicht enthalten zu fragen, nun, und ist sie schön, ihre Heldin? Keine Schönheit, aber sehr hübsch und anziehend. Ich liebe ihr Gesicht. Mir war, als hätte sich Fjodor Michailowitsch verraten. Mein Herz schlug heftig. Ein feindseliges Gefühl gegenüber Korwin-Krukowski erfüllte mich und ich bemerkte, Sie idealisieren Ihre Anja doch allzu sehr, Fjodor Michailowitsch. Ist sie denn wirklich so? Ganz genau so. Ich habe sie gründlich kennengelernt. Der Autor, erzählte der Dichter weiter, kam mit Anja in Künstlerkreisen zusammen und je öfter er sie sah, umso mehr Gefallen fand er an ihr und umso fester wurde seine Überzeugung, dass er mit ihr dem Glück entgegengehe. Und dennoch schien ihm dieser Wunsch fast unerfüllbar. Denn wirklich, was konnte er, ein alter, kranker, mit Schulden belasteter Mann, diesem gesunden, jungen, lebensfreudigen Mädchen bieten? Wäre nicht die Liebe zu dem Künstler ein furchtbares Opfer des jungen Mädchens? Und würde sie es nicht später bereuen, ihr Schicksal mit dem Seinen verbunden zu haben? Und ist es denn überhaupt möglich, dass dieses Mädchen mit seinem so anders gearteten Charakter und trotz des großen Altersunterschiedes meinen Künstler je lieb gewinnen könnte? Darüber wollte ich Ihre Meinung wissen, Anna Grigorjewna. Warum halten Sie es denn für unmöglich, wenn Ihre Anja, wie Sie sagen, nicht eine leere Kokette ist, sondern ein gutes, feinfühliges Herz hat? Warum sollte sie ihren Künstler nicht lieb gewinnen? Was liegt daran, dass er krank und arm ist? Muss man denn immer wirklich nur des Äußeren wegen lieben oder nur um des Reichtums willen? Und was hätte sie da zu opfern? Wenn sie ihn liebt, wird sie selbst glücklich sein und es nicht nötig haben, dies jemals zu bereuen. Ich hatte mit großer Wärme gesprochen. Fjodor Michailowitsch schaute mich voll Erregung an. Und denken Sie im Ernst daran, dass ihn aufrichtig und für das ganze Leben lieb gewinnen könnte? Er schwieg, als wäre er unentschlossen. Versetzen Sie sich in Gedanken für einen Augenblick an Ihre Stelle, sagte er mit bebender Stimme. Stellen Sie sich vor, dieser Künstler wäre ich, dass ich Ihnen eine Liebeserklärung machte und Sie bäte, meine Frau zu werden. Sagen Sie, was würden Sie mir darauf antworten? Das Gesicht Fjodor Michailowitsch war voller Verwirrung und Qual. Endlich begriff ich, dass es sich hier um keine literarische Unterhaltung handelte, dass ich sein Selbstgefühl und seinen Stolz tief verletzen würde, wenn ich eine ausweichende Antwort gäbe. Ich blickte in das mir so teuer geworden, erregte Gesicht Fjodor Michailowitschs und sagte, ich würde Ihnen antworten, dass ich Sie liebe und das ganze Leben lang lieben werde. Ich möchte nicht die Worte voll zärtlicher Liebe wiedergeben, mit denen mich Fjodor Michailowitsch in jenem unvergesslichen Augenblick überschüttete. Sie sind mir ein Heiligtum. Ich war erstaunt und fast bedrückt von diesem Übermaß an Glück und konnte lange nicht daran glauben. Ich erinnere mich, dass ich Fjodor Michailowitsch, als er mir eine Stunde später seine Pläne für unsere Zukunft schilderte, und meine Meinung darüber erbat, nur sagen konnte, kann ich denn jetzt über etwas nachdenken? Ich bin ja so glücklich. Da wir nicht wussten, wie sich die Verhältnisse gestalten würden und wann unsere Hochzeit stattfinden könnte, beschlossen wir, bis auf Weiteres niemandem außer meiner Mutter davon zu erzählen. Fjodor Michailowitsch versprach mir, den ganzen Abend des nächsten Tages zu uns zu kommen und sagte, er werde das Wiedersehen ungeduldig erwarten. Er begleitete mich ins Vorzimmer und wickelte mich sorglos in den Schal ein. Ich war schon im Fortgehen begriffen, als mich mein Verlobter mit folgenden Worten zurückhielt. Anna Grigorjewna, jetzt erst weiß ich, was der kleine Diamant bedeutet. Haben Sie sich wirklich an den Traum erinnert? Nein, an den Traum habe ich mich nicht erinnert. aber den Diamanten habe ich endlich gefunden und ich will ihn fürs ganze Leben behalten. Sie irren sich, Fjodor Michailowitsch, lachte ich. Sie haben nicht einen Diamanten, sondern einen einfachen Kieselstein gefunden. Nein, ich bin davon überzeugt, dass ich mich diesmal nicht irre, fügte Dostojewski beim Abschied ernst hinzu.
Tolstoi hat später über die Ehe zwischen Anna Grigorjewna und Fjodor Michailowitsch geschrieben: Wenn alle russischen Schriftsteller eine Frau gehabt hätten wie Dostojewski, was hätte da aus der russischen Literatur werden können? Ich möchte nur zwei ganz kurze Geschichten aus dieser Verbindung erzählen, die auch in diesen Lebenserinnerungen drinstehen. Das eine ist, als einmal ein Mann namens Nekrassow, mit dem Dostojewski in den 40er Jahren sehr eng befreundet war, aber dann hatte man sich auch aus politischen Gründen, Überzeugungen doch etwas auseinandergelebt. Plötzlich, zur Überraschung, Anna Grigorjewna an der Tür stand mit seiner Karte. Sie kannte ihn nicht, sie las Nekrassow und sie wusste, dass dieser Mann eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt hatte. Hat sie ihrem Mann die Karte gegeben, Dostojewski hat Nekrassow hereingeführt und hat sich in seinem Arbeitszimmer mit ihm getroffen. Und Anna Grigorjewna Snitkina, jetzt Dostojewskaja, war sehr interessiert, was die beiden wohl besprechen würden und hat an der Tür gelauscht. Und da hörte sie, dass Nekrassow ihn fragte, ob er nicht seinen nächsten Roman in seiner Zeitschrift, früher wurden die Romane in Zeitschriften abgedruckt, ob er den nicht in seiner Zeitschrift abdrucken wollte. Und Dostojewski hat gesagt, ja, da bin ich bereit, aber ich möchte erst meinen bisherigen Verleger fragen, was der dazu sagt. Und außerdem möchte ich meine Frau fragen, ob sie damit einverstanden ist. Daraufhin ist Anna Grigorjewna schnell in ihr Zimmer gelaufen und dann kommt also Dostojewski in das Zimmer, macht das Zimmer auf und Anna Dostojewski ruft ihm entgegen, ich bin einverstanden. Daraufhin sagt Dostojewski, womit bist du einverstanden? Ja, dass du deinen Roman da veröffentlichst. Gut, er fand es jetzt nicht so gut, dass er an der Tür gelauscht hat, aber sowas kommt schon mal vor. Oder eine andere Geschichte aus diesem Eheleben, was natürlich auch ihre Höhen und Tiefen hatte, war, dass Dostojewski einmal ein ganzes Jahr lang Chefredakteur einer Zeitung war und deshalb auch Artikel korrigieren musste, redigieren musste oder auch ablehnen musste und deshalb immer wieder Korrespondenz mit Autoren hatte und manch Unerfreuliches zu hören bekam und das dann auch manchmal sehr unerfreulich zurückgab. Also er war da schon manchmal sehr heizblütig in seinen Antworten. Und dann ist es vorgekommen, dass er am nächsten Tag das bereut hat und sagte, es ist auch schade, wenn ich jetzt den Brief nochmal schreiben würde, wäre ich viel gemäßigter in meinem Ton. Und als das die Anna erlebt hat, hat sie dann beschlossen, die Briefe, die ihr Mann schrieb, nicht sofort einzuwerfen. Und das führte dann dazu, dass er wieder einmal sagte, oh, gestern habe ich einen Brief abgeschickt, das war ganz übel, hätte ich nie machen sollen. Und da kramte sie in ihrer Tasche und sagte, guck mal, habe ich ganz vergessen einzuwerfen. Hier ist er noch. Das wurde allerdings ein bisschen zur Gewohnheit, sodass es ihm dann doch aufgefallen ist. Okay, so haben Sie einen gewissen Eindruck auch aus der Verbindung und auch einigem, was Sie eben in Ihren Lebenserinnerungen erzählt. Ich möchte noch eine andere Frage, die manchmal gestellt wird, kurz was sagen. Es wird manchmal gefragt, haben sich eigentlich Dostojewski und Tolstoi gekannt? Sind die sich begegnet? Also sie sind tatsächlich einmal bei einem gemeinsamen Vortrag gewesen, ohne zu wissen, dass sie gemeinsam im Saale waren. Der Religionsphilosoph Solowjew hatte einen Vortrag, glaube ich, vor 1000 Leuten gehalten und sie waren beide im Publikum. Es gab auch einen Mann, Nikolai Stachow, der Tolstoi begleitete und auch ein Mitarbeiter von Dostojewski war, aber der es vermieden hat, die beiden einander bekannt zu machen. Und beide haben das sehr bedauert. Das war die einzige Gelegenheit, dass sie sich hätten kennenlernen können. Also das als Antwort auf die Frage, die Sie jetzt noch gar nicht gestellt haben, haben sich Dostojewski und Tolstoi persönlich gekannt. Also sie waren einmal in einem Vortrag zusammen.